Ich bin der Meinung, man muss gar nicht groß mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, um weiße Sandstrände oder Klippen oder Canyons, Wasserfälle. Das gibt's auch alles in Europa. Also, und das muss man gar nicht suchen eigentlich. Also, das, wenn man die Bustür aufmacht, hat man es eigentlich direkt vor der Nase.
Der Winter ist nicht gerade die beste Zeit, um eine Roadtrip- bzw. Campingfolge durch Europa zu veröffentlichen. Draußen ist es kalt und die Tage sind kurz. Die meisten Camper sind abgemeldet und stehen auf dem Feld eines Bauernhofes, irgendwo in einer Seitenstraße oder in einer Halle. Aber vielleicht liegst du gerade in deinem Camper und schaust aufs Meer in Südeuropa. Oder aber du liegst unter deinem Camper und schraubst an diesem. Oder aber du bist gerade an der Planung deines Campers oder deiner nächsten Reise. Es gibt also viele Gründe, warum du dir diese Folge diese Woche anhören solltest. Denn Svenja, mein heutiger Gast, ist Experte zum Thema Green Camping. Wie können wir etwas grüner unterwegs sein? Denn seien wir mal ganz ehrlich, Campen ist auch nicht die umweltfreundlichste Art zu reisen. Wir verbrauchen viel Diesel, stehen gerne wild in der Natur und im schlimmsten Falle verschmutzen wir diese auch noch. Wie kann Camping also besser gestaltet werden? Darüber sprechen wir heute. Aber auch über ihre letzte Reise mit dem Camper durch Europa. Mehr zu Svenja, die übrigens auch als Fräulein Öko bekannt ist, findest du in ihrem Buch, Blog und Instagram. All das ist in den Shownotes verlinkt.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Svenja. Schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Ich freue mich, denn wir sprechen heute über Green Camping, über das, wofür du stehst, über dein Buch und dass du es auch wirklich ernst meinst, merke ich ja daran. Ich habe gerade gehört im Vorgespräch, du bist ja auch gerade im Camper unterwegs, ne?
Das stimmt, ja.
Wo stehst du?
Aktuell sind wir in Rumänien, in einem Canyon. Ich kann den Namen nicht aussprechen, ich würde es wahrscheinlich eh falsch machen. Aber es ist sehr, sehr schön und sehr idyllisch hier.
Sehr schön. Rumänien ist wirklich, in welcher Ecke bist du denn in Rumänien?
Gerade tatsächlich so in der Nähe von den Karpaten, also relativ mittig. Das ist nämlich so der nächste Step. Da gibt es ja diese zwei ganz berühmten Pässe, die als auch die schönsten Straßen der Welt, glaube ich, sogar beworben werden. Einmal die Transalpina und die Transfageran. Wahrscheinlich spreche ich auch das falsch aus, aber ich glaube, die meisten, die sich mit Camping beschäftigen, wissen, was ich meine. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf.
Rumänien ist wunderschön. Und jetzt natürlich, ich hoffe, dass das Wetter ein bisschen mitspielt und die Herbstfarben so langsam kommen.
Ja, ich glaube, es wird langsam ein bisschen herbstlich.
Sehr schön. Und die unglaubliche Natur, sehr wild. Bären sind jetzt aktiver.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Ja.
Ich bin gespannt.
Sehr, sehr schön. Und aber perfekt, du bist im Camper unterwegs und das ist ja auch das, worum es heute geht. Du bist sehr viel mit diesem Camper unterwegs, ne?
Ja, also seit der ersten Reise auf jeden Fall.
Welche Länder habt ihr in den letzten Jahren damit besucht?
Also wir hatten erst einen etwas kleineren Camper und mit dem waren wir 14 Monate in Europa unterwegs. Da waren wir von Deutschland aus über Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien bis nach Griechenland, haben den Winter in Griechenland verbracht. Und als es wieder ein bisschen wärmer wurde, so im März, sind wir dann über Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Slowakei und Tschechien wieder nach oben. Dann war gerade Sommer und wir hatten noch ein bisschen Zeit, deswegen sind wir dann nach Schweden, oben noch ein Stückchen von Norwegen mitgenommen, die Lofoten und das Nordkap. Und dann über Finnland zurück, Estland, Lettland, Litauen, Polen und dann waren wir wieder zu Hause.
Wow. Das ist viel. Habt ihr viel erlebt?
Ja, auf jeden Fall.
Was war das damals für ein Camper?
Das war ein Renault Master, also so ein Kastenwagen.
Ja, L2, H2.
Genau, ja.
Standard. Und was habt ihr jetzt?
Jetzt haben wir ein älteres Wohnmobil, also schon was fertig ausgebaut war. Wir haben es nur noch ein bisschen optimiert und aufgehübscht von Hümer.
Okay, und dein Buch, basierte das auf den alten Camper oder auf den alten, ne? Also
das basierte noch auf dem alten, aber man kann vieles auch auf den neuen anwenden. Also klar kann man ein bisschen mehr, ich sag mal, nachhaltige Entscheidungen am Material zum Beispiel treffen, wenn man einen Camper selber ausbaut. Aber wenn man sich secondhand einen schon bestehenden Camper kauft und den nur noch ein bisschen aufhübscht, sage ich mal, dann ist das ja auch eine Art Recycling und gebraucht Weiterbenutzung.
Hm. Wie habt ihr euch damals wie habt ihr entschieden, wo ihr hinfahrt, oder habt ihr euch einfach treiben lassen?
Wir wussten grob, wo wir hinwollen. Also Winter in Griechenland war so das Ziel, Albanien und Griechenland, weil es da halt einfach ein bisschen wärmer ist. Und wir wussten noch nicht ganz genau, wie schnell man vorankommt, sage ich jetzt mal. Wir wollten natürlich auch nicht jeden Tag fahren, wir wollten nicht immer weit fahren. Und dann haben wir nicht gewusst, ob wir eben diese Schleife oben um Schweden, Norwegen, Finnland noch schaffen. Aber man überschätzt, glaube ich, wie groß Europa ist. Also es ist so groß ist es gar nicht. Man ist recht schnell vom einen zum anderen Ende gefahren, je nachdem, wo man hin will. Auch ohne sich groß zu stressen. Und deswegen war das eigentlich tatsächlich gar kein Problem, die 19, 20 Länder in 14 Monaten zu bereisen.
Man also 14 Monate lange nicht ist alles eine lange gesehen. Zeit. Ne? Ja, klar.
Natürlich nie alles gesehen, aber 14 Monate ist auch schon lang.
Also ich bin dieses Jahr zweimal Mallorca, Deutschland gefahren, bis nach Norddeutschland, das sind 2000 Kilometer. Die mache ich auch in 24 Stunden.
Ja.
Also man kann schon wirklich durch sehr viele Länder brettern, wenn man möchte, ja. Aber man kann natürlich halt auch sich, aber 14 Monate ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und tatsächlich, du sagst es, also ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind das von, also wo habt ihr überwintert? Peloponnes oder?
Alles. Also wir waren auf der Peloponnes natürlich, aber wir waren auch in Athen, wir waren Chalkidiki, diese Halbinseln, die es da noch gibt.
Thessaloniki, genau.
Ja, genau.
Aber von da unten bis nach ganz oben, also ihr wart am Nordkap, das sind schon ein paar Kilometer.
Und sehr Schweden ist tatsächlich sehr lang. Also das haben wir ein bisschen unterschätzt. Das ist echt ein riesiges Land. Da haben wir 6 Wochen, glaube ich, gebraucht, um da gemächlich durchzufahren, so von Stellplatz zu Stellplatz und mit ein paar Sightseeing-Stops. Aber so die ganzen südöstlichen Länder, bis jetzt vielleicht auf Griechenland, das ist auch ein bisschen größer, aber der Rest ist doch recht klein, wenn man es mal so sieht. Also Montenegro, da waren wir, glaube ich, in 2 Wochen durch, auch wenn es so schön war und wir wollten eigentlich auch ein bisschen länger noch bleiben, aber war dann irgendwie schon durch.
Wie war das so für dich, so Europa aus dieser Perspektive zu erleben? Was hast du davon mitgenommen?
Also ich fand es wahnsinnig bereichernd, einfach zu sehen, was Europa so alles zu bieten hat. Also ich bin der Meinung, man muss gar nicht groß mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, um weiße Sandstrände oder Klippen oder Canyons, Wasserfälle. Das gibt's auch alles in Europa. Also und das muss man gar nicht suchen eigentlich. Also das, wenn man die Bustür aufmacht, hat man es eigentlich direkt vor der Nase. Und abseits von der Natur natürlich auch einfach so ein bisschen in die Kulturen reinzuschnuppern und zu merken, wie unterschiedlich das doch sein kann, obwohl man nur 10 Stunden Autofahrt von Deutschland weg ist. Wie anders das schon sein kann, wie anders die Menschen sein können, wie anders die Gerichte und die Bräuche und das Verhalten. Es hat mich schon sehr, sehr überrascht, auch ein Stückchen weit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anders auch sein kann, aber auch einfach den Horizont erweitert. Also das muss man schon sagen.
Was ist so besonders in Erinnerung geblieben?
Also so ein ganz klassisches, niedliches Beispiel ist natürlich auch, dass man zum Beispiel in Griechenland, wenn man Nein sagt, nickt und wenn man Ja sagt, den Kopf schüttelt. Also es können auch so kleine Sachen sein, die einfach manchmal kulturell ein bisschen anders sind, aber auch, dass zum Beispiel auch in Griechenland wieder sehr viele Monate gefastet wird, weil die Leute ziemlich religiös sind. Und Fasten kennt man aus Deutschland ja nur so die paar Wochen da vor Ostern. Einfach wie unterschiedlich auch das Leben ist, ob die Leute viel auf der Straße unterwegs sind, viel in Bars und in Clubs sich treffen oder ob man dann doch eher zu Hause ist, wie ich so das von Deutschland im Gefühl habe, dass man sich jetzt nicht so viel abends draußen trifft. Da sind die Unterschiede schon gewaltig.
Das stimmt, Das stimmt. Das mit dem Nicken und den Zustimmen und den Kopfschütteln, das kenne ich aus Bulgarien. Also sonst nur so aus, ich glaube, Sri Lanka kenne ich das ja noch. Aber in Bulgarien ist das auch so. In Griechenland ist mir nie aufgefallen, lustigerweise.
Ja. Vielleicht habe ich es jetzt auch gerade verwechselt, vielleicht ist es auch Bulgarien, aber ja.
Aber es ist schon immer schon seltsam, ne? Wenn sie Ja sagen und dann Kopfschütteln und dann und du, hä? Was ist los? Ja. Du hast gerade kurz gesagt, man muss ja gar nicht fliegen. Fliegst du noch?
Ich bin einmal mit 18 geflogen, mit meinem Papa nach Portugal, weil er gesagt hat, ich bin mein Leben lang immer mit euch überall mit dem Auto hingefahren, das mache ich jetzt nicht mehr, reicht jetzt. Habe ich einmal mitgemacht. Ich fand es jetzt auch nicht so besonders toll, muss ich sagen. Und danach kam ja dann so mein Interesse auch für die Nachhaltigkeit. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn es nicht irgendwie sein muss, dann brauche ich das erstmal nicht.
Und seitdem geschafft ist, zu skippen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön. Aber dafür natürlich halt aber ordentlich Kilometer geschrubbt auf der Straße.
Das stimmt, das stimmt. Ich hätte dafür wahrscheinlich einmal nach Thailand fliegen können, aber da waren mir die 14 Monate im Camper im Verhältnis ein bisschen lieber.
Ja, absolut. was habt ihr in Skandinavien alles gesehen? Du hast gesagt, ihr seid auf die Lofoten gefahren, ihr seid in Nordkap gefahren. Du hast aber gerade auch gesagt, du hast unterschätzt, wie lang Schweden war. Also seid ihr hauptsächlich durch Schweden gefahren und dann nur den Norden Norwegens gemacht?
Genau. Wir konnten nicht alles machen und Norwegen ist ja dann auch so ein bisschen teurer. Dann haben wir gesagt, wir nehmen nur auf jeden Fall die Lofoten mit, weil die ja so ja, berühmt-berüchtigt sind, sage ich jetzt mal. Und wir schon viele schöne Bilder auch gesehen haben, Freunde, die da waren. Und wir wollten halt einmal ans Nordkap, weil wir waren natürlich in Griechenland auch so am südlichsten Festlandpunkt. Dann fanden wir das ganz cool zu sagen, wir waren einmal ganz im Süden und einmal ganz im Norden. Ja, das war schon ziemlich cool.
Ja, jetzt hast du ja mehr oder weniger ganz Europa gesehen.
Einen
großen Teil Europas.
Großen Teil.
Darauf können wir uns einigen. Und jetzt hast du so viele Menschen, Kulturen, Gegenden gesehen und du fokussierst dich so sehr auf Nachhaltigkeit. Wo wird Nachhaltigkeit wirklich gut betrieben, was du von dem, was du so gesehen hast? Und wo ist noch Verbesserungsbedarf?
Es kommt auf jeden Fall total darauf an, wie man Nachhaltigkeit definiert. Also Deutschland ist natürlich eins der reichsten Industrienationen. Das heißt, da ist natürlich auch ein bisschen mehr Geld da für solche Sachen wie Recycling. Jeder hat seine eigene Mülltonne. Fortgeschrittenere Technologien, also die Straßenbahnen, die bei uns vor 20 Jahren gefahren sind, die fahren halt jetzt noch in vielen anderen Ländern. Oder wurden einfach quasi dahin verkauft, weil man sie in Deutschland nicht mehr schick und nicht mehr neu genug fand und jetzt fahren sie halt in Bosnien durch die Hauptstadt oder sowas. Aber wenn man so dieses Ursprüngliche betrachtet, so dieses jeder hat vielleicht einen eigenen Garten und kann sich mit Gemüse versorgen und ja, die Leute haben natürlich auch nicht drei Autos pro Familie und die können nicht viel in Urlaub fahren, was ja auch viel mit Armut zu tun hat, dann sind, glaube ich, viele Länder deutlich besser, was Nachhaltigkeit angeht, wie Deutschland, einfach weil schon allein das Geld gar nicht da ist, um groß in Urlaub zu fliegen und groß viel Dinge zu konsumieren. Aber na klar, was jetzt sowas wie Abwasserreinigung oder Müll in der Natur angeht, ist Deutschland natürlich deutlich besser als andere Länder. Also es ist immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert oder natürlich auch sowas wie Schweden, Norwegen, da liegt ja auch kein Müll in der Gegend rum und die sind teilweise auch noch ein bisschen fortschrittlicher und weiter mit erneuerbaren Energienausbau zum Beispiel. Aber da merkt man schon ein Nord-Süd-Gefälle.
Ja, ja, ja. In Norwegen, Schweden liegt der Müll nur auf den Campingplätzen.
Okay, also auf den
Wildcampingplätzen, wo ja. Halt die ganzen Wildcamper
stehen. Ja, da, wo sich viele Leute nicht zu benehmen wissen vielleicht, ja.
Wo dann aber, quasi keine Norweger und Schweden unterwegs sind.
Genau, ja. Ja, ab und zu ist es auch da gewesen, aber hier fällt es deutlich mehr auf mit dem Müll, sage ich mal so.
Ja, es kommt natürlich immer drauf an, inwieweit man das, also welche Punkte man, glaube ich, vergleicht. Ne? Also
genau.
Wenn man jetzt Müll auf der Straße vergleicht, dann ist, du hast ja gerade Nord-Süd-Gefälle genannt, dann ist, glaube ich, so der Osten und vor allem auch Südeuropa, da hast du halt einfach viel mehr Müll auf der Straße.
Mhm. Ja.
Während du es im Norden so gut wie gar nicht tatsächlich hast. Also Und in Deutschland ist so ein Mix, ne? Also wenn man genau hinschaut, sieht man schon echt viel Müll.
Ja, gerade so im Straßengraben oder sowas neben den Autobahnen.
Das ist schon echt
merkt man das, ja.
Krass, wenn man so die Orte findet, wo die Müllabfuhr halt eben nicht hinkommt, dann wird halt schon irgendwie viel auch illegal entsorgt, weil kostet ja auch irgendwas.
Das stimmt.
Ist mir schon auch immer öfters aufgefallen, dass viele das nicht so ganz ernst nehmen. Lass uns mal über dein Buch halt auch sprechen, Green Camping. Die große Frage, die sich ja auch immer stellt, ist, wie nachhaltig kann Campen sein? Ich erinnere an, du kennst sie bestimmt, Ute von Brave Bird. Vielleicht kennst du sie eher. Ne? Die hat ja, sie ist ja auch immer sehr, sehr extrem unterwegs in dem, dass sie halt immer sofort die Dinge sein lässt, wenn sie merkt, das geht nicht. Also fliegen tut sie nicht und dann campen hat sie eine Zeit lang gemacht und dann war das nicht mehr nachhaltig, hat sie dann, glaube ich, gelassen. Und ich meine mich an einen Beitrag von ihr zu erinnern, wo drin halt drin stand, wie unglaublich umweltunverträglich campen eigentlich ist. Wie siehst du das?
Also habe ich auch gelesen und habe ich auch einige auch Quellen mir angeschaut und bei vielen Dingen hat sie auf jeden Fall recht. Also wenn das jeder so machen würde vielleicht, weiß ich nicht, ist schwierig das gegenzurechnen, aber es kommt natürlich immer total darauf an, auch wie man das macht. Ne? Also wenn man es vergleicht eben mit einem Flug nach Asien oder woanders hin, dann finde ich schon, dass Camping da deutlich besser abschneidet. Wenn man es vergleicht mit, ich fahre mit meinem Fahrrad und meinem Zelt nach Schweden, ist das natürlich was anderes. Also, aber da muss man halt gucken, ob man der Typ dafür ist. Also wir haben das zum Beispiel auch mal getestet mit Fahrrad und Zelt und das war so stressig für uns und so unangenehm, dass wir gesagt haben, dann würden wir es nicht machen, dann würden wir es gar nicht machen. Und das ist dann auch finde ich schade. Also das ist natürlich ein Privileg zu sagen, wir kaufen uns jetzt einen Camper und wir fahren einmal durch Europa und geben in der Zeit unsere Wohnung auf. Aber das ist, glaube ich, der nachhaltigste Weg, wie man es machen kann. Weil wenn man zu Hause keinen Wohnraum blockiert und im Winter deutlich weniger Heizung braucht und im Sommer vielleicht in den Norden fährt und dadurch auch keine Klimaanlage braucht, dann spart man da auch einiges, was man vielleicht in Deutschland in der Zeit gebraucht hätte.
Ja, also gestern habe ich einen Podcast aufgenommen, der kommt ein paar Wochen, nachdem dein Podcast hier online gegangen ist. Und eines der Dinge, die ich denen gestern gesagt habe, ist, dass ich finde, dass der TÜV in Deutschland, also wenn man eine Wohnmobilbescheinigung, also wenn man einem Kastenwagen bescheinigt, du bist jetzt ein Wohnmobil und wir melden dich um und du zahlst weniger Steuern oder mehr oder was auch immer, wie das gemacht wird, dann wird ja eigentlich nur darauf geachtet, dass eine feste Küche verbaut ist und dass eine Matratze drin ist.
Ja.
Und ich habe gestern gesagt, ich finde, der TÜV müsste darauf achten, dass eine Toilette fest verbaut ist.
Das ist definitiv. Ich habe mir wirklich schon ganz oft überlegt, ob ich mal an irgendeine TÜV-Stelle, die was zu sagen hat, mal eine E-Mail schreibe. So aus dem Alltag von Leuten, die halt wirklich campen und nicht nur im Büro sitzen und diese Vorschriften schreiben, dass das tatsächlich ein deutlich größeres Problem ist, als eine fest verbaute Kochstelle da drin zu haben. Weil die Leute können auch draußen kochen, das ist völlig egal. Aber wenn sie keine Toilette dabei haben, ist schwierig.
Ich finde, das ist eigentlich
sieht man auch leider an diesen Stellplätzen.
Das größte Umweltproblem, was Camper eigentlich haben, dass einfach überall hingeschissen wird.
Ich finde generell gibt es da deutlich Luft nach oben, was ich aber auch nicht immer nur bei den Campern verorte, diese Kritik. Auch, dass es zum Beispiel an Tankstellen oder so Entsorgungsstellen kostenlose geben sollte fürs Abwasser oder fürs Chemieklo, wenn man halt ein Chemieklo dabei hat.
Ja.
Das würde vieles einfacher machen, weil dann müssen die Leute gar nicht mehr drüber nachdenken, ob sie jetzt auf den Campingplatz fahren oder ob sie es irgendwo entsorgen, weil vielleicht kein Campingplatz offen hat. Das habe ich im Norden ganz krass erlebt, weil es da fast überall diese Wohnmobilstationen gibt, an sehr vielen Tankstellen. In Schweden und Norwegen, weil das einfach so Campernationen sind und weil die natürlich auch viele Camper zu Besuch haben. Also da hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen Druck entwickelt, das machen zu müssen, weil man sonst es überall liegen hat. Aber ich finde es generell wichtig, dass es kostenlose Stationen gibt, wo man das entsorgen kann, weil dann stellt sich die Frage einfach gar nicht mehr, ob man es irgendwo in die Natur kippen muss.
Absolut, absolut. Wenn wir dabei sind, können dann auch LKWs auch so eine kleine Trockentoilette dabei haben. Aber du hast ja 14 Länder bereist auf deiner Reise. Wie war das in diesen Ländern? Also ich, von meinen Reisen weiß ich, dass eigentlich überall, in fast allen Ländern, es an der Autobahn Abführstationen gibt und auch in den Ortschaften. In Deutschland kann ich mich nicht daran erinnern, jemals an der Autobahn ein Zeichen dafür, ein Wohnmobil-Entleerungszeichen gesehen zu haben.
Mm. Nee, wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also es gibt manchmal diese Bus-Entleerungsstationen, weil die haben ja auch so Toiletten dabei. Wenn man das weiß, dann kann man die mitbenutzen. Aber das muss man halt auch erstmal wissen. Und habe ich.
Die gibt es in Deutschland?
Ich glaube, dass es die auch in Deutschland gibt.
Ich kenne das Zeichen gar nicht. Ist mir noch nie aufgefallen.
Ich weiß auch das Zeichen. Ich glaube, da stand einfach nur irgendwas mit Bus und einem Pfeil nach unten oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das gibt es auf jeden Fall auch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie flächendeckend. Aber auch im Ausland auf jeden Fall, dass man das damit benutzen kann. Aber ja, so ein Wohnmobilsymbol da einfach mal hinzuhängen, ist jetzt eigentlich nicht so schwierig. Aber da sind wir einfach noch nicht so weit. Ich glaube, da brauchen wir leider noch ein paar Jahre.
Ja, ich finde zum Beispiel, also Frankreich ist der Hammer. Also Frankreich ist richtig gut, was so Raststätten angeht und natürlich halt Autobahninfrastruktur. Kostet dafür halt eben auch richtig viel Geld, durch Frankreich zu fahren.
Ja.
Deutschland kostet halt die Autobahn halt eben nichts. Das haben wir irgendwie ein bisschen verpasst. Vielleicht wäre dann die Qualität auch ein bisschen besser. Aber ich erinnere mich halt auch so in Dänemark oder halt auch in Italien, in Südtirol. Da findest du überall an der Autobahn, in der Schweiz auch, so spezielle Orte, um halt dein Wohnmobil, dein Camper zu entleeren. Und das ist schon eine echt gute Sache, weil wie gesagt, also ansonsten, wenn du eine Trockentrenntoilette hast, ja, dann schmeißen die Leute das auch in Müll. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn, so ein bisschen auch dahinter, dass das so geht. Das geht das auch. Aber wenn du dann so eine Chemietoilette hast, wie oft ich schon gesehen habe, ich habe das schon so oft beobachtet, dass die Leute dann ganz brav in ihre Chemietoilette machen und sie dann aber halt in die Natur entsorgen, weil es halt irgendwie nichts anderes gibt.
Ja.
Und das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Das ist ja noch viel schlimmer.
Auf gar keinen Fall.
Das ist noch viel, viel schlimmer, als in den Busch zu kacken.
Ja.
Gut, genug über dieses Thema gesprochen. Aber,
ist was ja wichtig.
Also, absolut. Ja. Also absolut. Aber was nutzt ihr? Trockentrenntoilette oder wie macht ihr das?
Ja, wir haben auch eine Trockentrenntoilette. Wir haben auch ganz am Anfang mal so ein Porta-Potti gehabt und haben nach zweimal gesagt, Bonne. Erstens brauchst du halt wirklich immer einen Campingplatz und zweitens finde ich es auch geruchstechnisch viel, viel, viel schlimmer als eine Trockentrenntoilette.
Das ist das große Thema, Geruch. Ich glaube, das ist das, wovor die meisten Leute halt Angst haben und sagen, okay, eine Trockentrenntoilette kommt für mich nicht in Frage, das stinkt so sehr. Und das ist meine Erfahrung auch gewesen, ganz früher, als so die ersten rauskamen. Oder Potta-Potti, wo alles gemischt wird und so weiter. Welche nutzt du, beziehungsweise welche kannst du empfehlen? Welche sind geruchsneutral, welche riechen nicht? Gibt es da irgendwelche mittlerweile? Ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen raus aus dem Thema, dadurch, dass ich einfach aktuell keinen Camper habe und mich damit jetzt nicht beschäftigt habe. Was kann man da so empfehlen?
Also vom Aufbau her unterscheiden die sich ja nicht. Also ich kann dir jetzt eine Marke nennen, die wir haben, das ist Trelino. Aber also die sind eigentlich alle recht ähnlich. Man muss halt vom Design und von der Verarbeitung gucken, was einem gefällt und vielleicht auch vom Preis. Aber das Prinzip ist ja überall gleich. Fest und flüssig werden getrennt. Und beim Festen am besten eben so ein Kleintierstreu, kein Katzenstreu, weil das ist super schwer und so. Aber dieses Kaninchenstreu benutzen, um das abzustreuen. Und wenn man es ganz genau haben will, kann man auch zum Beispiel von Trelino so ein Aktivkohle-Duftblockerstreu noch dazu nehmen. Das kann man da auch drauf streuen, dann riecht man auch so gut wie nichts mehr. Klar, hundertprozentig funktioniert das, glaube ich, nicht. Also das funktioniert ja auch nicht, wenn du durch den Wald läufst, da riechst du es ja auch manchmal. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr wenig, was man da riecht. Also wenn ich da diese Chemietoilette gespült habe und man musste nur ganz kurz das so aufmachen, damit es so abzieht, dann kam da eine Duftwolke raus, wo ich mir dachte,
absolut. Das war ist, glaube ich, das, was die meisten Leute vergessen.
Der ganze Bus, fand ich auch, hat nach dieser, wenn du einen Zusatz verwendet hast und wenn es ein Öko-Zusatz war, der ganze Bus hat nach diesem Zusatz gerochen. Also ich fand das tatsächlich viel, viel, viel schlimmer, als wenn ich mal eine halbe Stunde, nachdem jemand auf dem Klo war, das noch so ein bisschen rieche. Und es ist halt einfach so viel einfacher von der Entsorgung. Deswegen für mich nie wieder was anderes als Trockentrenntoilette.
Ja, einfach dann die Tüten in dem normalen Haushaltsmüll.
Genau, und das Pipi ist recht unkompliziert zu entsorgen. Entweder irgendwo ins Klo oder wenn es wirklich mal nicht anders geht, das halt mal in den Busch kippen. Das ist dann nur Pipi. Das ist was anderes. Das versickert einfach und das braucht nicht ewig, um sich zu zersetzen. Und dann liegt da auch kein Klopapier.
Ja.
Aber ja, viel, viel besser als jedes Chemieklo.
Ja, absolut. Also ich finde, Hauptsache, also das ist so das, wo ich sage, also ich würde den Leuten jetzt nicht in den Mund legen, für was für eine Toilette sie sich entscheiden. Mhm. Hauptsache, sie haben eine.
Ja.
Definitiv. Also ich meine, so eine Toilette ist die Größe eines Bierkastens.
Ja, sollte eigentlich jeder Platz für haben.
Dafür sollte jeder Platz haben und das sollte easy peasy funktionieren. Ja. Was gibt's noch so, was du so empfehlen kannst, was man der Nachhaltigkeit halber dabei haben sollte oder aber austauschen sollte? Also was hat man sowieso im Camper dabei, wo man nicht drüber nachdenkt und du hast dafür die richtige Alternative?
Also was ich für uns und als Tipp auch sehr praktisch finde, ist, wenn man auch so in Länder reist, wo man vielleicht nicht überall das Trinkwasser trinken kann oder es nicht empfohlen wird, dann ist so ein Wasserfilter, wenn man fließend Wasser im Bus hat, ziemlich schnell installiert. Und dann kann man sich die ganzen Plastikflaschen sparen, wenn man irgendwo Trinkwasser kaufen müsste sonst. Das finde ich ziemlich praktisch und die muss man auch nur alle halbe Jahre dann tauschen, die Kartuschen. Das macht deutlich weniger Müll, als jeden Tag zwei Plastikflaschen kaufen zu müssen, weil man eben halt Wasser trinken muss.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Also so, jetzt mal hier, wir sind ja hier privat finanziert, also wir haben keine Werbung jetzt gerade aktuell, aber Alpfilter. Also ich weiß nicht, ob du die nennst oder die kennst. Also die haben wir früher genutzt. Also
wir haben jetzt Riva. Also das ist aber alles sehr ähnlich vom Prinzip.
Genau, und da gibt es halt Kohlefilter und ich weiß nicht was. Also gibt es so verschiedene Filter. Wir haben damals so einen Doppelfilter gehabt. Wir haben damals einen Filter am Tank gehabt und dann nochmal am Waschbecken. Mhm. Und dadurch wurde das Wasser halt doppelt gefiltert. Und also wir haben nie Probleme gehabt.
Ja, nee, wir auch.
Und hätten wir Probleme gehabt, hätten wir eine Toilette gehabt.
Das stimmt. Wir haben auch so einen Doppelfilter, einer für das Grobe, sage ich mal so, und dahinter kommt noch einer für sowas wie Bakterien oder Chlor oder was auch immer so drin sein kann. Und das hat auch in den ersten 14 Monaten hervorragend funktioniert. Also da haben wir auch überall auf dem Campingplatz oder wo es halt mal so eine kostenlose Trinkwasserstelle gab, immer gezapft und nie Probleme gehabt.
Ja, sehr gut.
Genau. Was natürlich immer gut ist, also ich habe einen wiederverwendbaren Müllsack. Das finde ich hervorragend. Der ist von Eticamper. Das ist auch so ein Shop für so nachhaltige Campingutensilien, falls jemand mal was sucht. Da findet man das. Und den kann man einfach so ein bisschen ausspülen und einfach seinen Plastikmüll oder was halt doch anfällt, da reintun und den dann in die nächste Mülltonne auskippen und den Sack dann wieder benutzen. Das spart dann auch nochmal ein bisschen was.
Wie viele hast du davon dabei?
Ich habe tatsächlich nur einen, weil in den meisten Ländern Papier und Plastik nicht getrennt wird. Und wenn doch, dann trenne ich das einfach dann an der Mülltonne. Und dann haben wir noch einen extra Behälter für Biomüll. Aber meistens wird das halt leider auch nicht getrennt. Aber das wäre dann ein bisschen eklig, wenn man das alles zusammen in einen Sack schmeißen würde. Ja. Deswegen habe ich da ein extra Eimerchen mit Deckel. Dann kann man das mal irgendwo entsorgen. Manchmal hat man ja einen Stellplatz mit so einem kleinen Bauernhof, die haben dann einen Kompost, da kann man es draufkippen, aber leider selten. Meistens ist es leider eine Mülltonne für alles. Aber besser als gar keine Mülltonne, sag ich mal.
Ja, ist und bei uns in Spanien auch so.
Ja, ja. Und wir haben natürlich immer so kleine Beutel dabei, mit denen man sein Obst kaufen kann. Ich hatte das Gefühl, vor 14 Monaten wurde man da auch noch ein bisschen komischer für angeguckt. Mittlerweile läufst du selbst hier in Rumänien in den Supermarkt und da hängen diese Beutel zum Kaufen. Und dann fragen die an der Kasse immer nur, hast du die jetzt hier von uns oder hast du sie mitgebracht, quasi. Das heißt, das ist jetzt schon deutlich verbreiteter, als es vor anderthalb Jahren war. Und das ist ganz cool, weil man sich dann halt diese ganzen kleinen Plastikbeutel für jedes einzelne Obst und Gemüse spart. Das kann ich natürlich auch für zu Hause empfehlen, aber auch für unterwegs ist es praktisch.
Also ich war jetzt letztens in Deutschland das allererste Mal so in 2 Jahren, 3 Jahren einkaufen. Mhm. Also ich lebe ja nicht in Deutschland. Mhm. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, wie viel sich in der Zeit verändert hat, tatsächlich im Supermarkt. Das merkt man ja wahrscheinlich im Alltag nicht. Wenn man so ganz normal irgendwie zu seinem Edeka oder sonst wo geht, dann merkt man den Wandel nicht, der an einem links und rechts passiert, weil er halt eben fließend passiert. Und wenn man aber jetzt so wie ich so ein paar Jahre aus diesem System genommen wird und dann wieder reingesteckt wird, da ist mir so aufgefallen, erstens krass, wie viel vegan Angebote es gibt. Ja. Richtig krass, hat sich viel, viel getan. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, und deswegen sage ich es, als ich weiß gar nicht, in welchem Supermarkt ich war, im Rewe oder im Edeka, ich weiß es nicht, und Obst gewogen habe, da wurden mir irgendwie 8 Möglichkeiten angegeben, wie ich das jetzt wiegen möchte. Mit einer großen Tüte, mit einer kleinen Tüte, Plastik, Papier, Netz, unverpackt, ich weiß es nicht. Ja. Da war ich erstmal kurz so, what?
Ja.
Das sind so wirklich so mini Kleinigkeiten, die aber am Ende halt dann doch irgendwie auch in der Nachhaltigkeit einen Unterschied machen. Und wo du aber merkst, so, da tut sich dann doch was. Man merkt es eigentlich im Alltag nicht, aber so diese kleinen Schritte, die werden überall implementiert, die irgendwann im Großen und Ganzen dann doch irgendwie was verändern.
Definitiv.
Und du sagst es, in Rumänien ist es halt eben auch schon der Fall, also ist halt eben dann doch weit verbreitet.
Es breitet sich aus, ja.
Hilft natürlich auch, dass jetzt so Plastikstrohhalme und so weiter verboten werden. Da war das Geschrei ja auch ganz groß. Ich finde, das ist so eine tolle Sache. Geht ja auch ohne.
Ja, ich glaube, mittlerweile fällt es auch einfach fast gar keinem mehr auf. Aber am Anfang ist natürlich immer erstmal schlimm, wenn
Veränderung
man hört, dass
ist
irgendwas
für die
verboten
meisten
wird. Genau,
Leute
Veränderung.
Was Schlechtes. Ja. Dabei ist Veränderung eigentlich immer, also meiner Meinung nach immer was Gutes. Mhm. Man muss sich nur etwas neu anpassen. Gut, back to sustainability, zurück zu Nachhaltigkeit. Worauf, das ist mal eine ganz interessante Frage, achtest du beim Autokauf? Gibt es da etwas, worauf man achten kann, wenn man jetzt neu auf dem Markt ist und sagt, okay, also jetzt bin ich überzeugt, also Vanreisen kann ich ja doch machen. Worauf achte ich beim Autokauf? Oder aber, also die neuen sind weniger schlimm als die alten, weil die verbrauchen mehr, aber kann ich dann beim Ausbau vielleicht ein bisschen mehr darauf achten oder wo fange ich da an?
Also was ich noch einmal auf jeden Fall sagen will, bevor mir jetzt jemand hier anhängen will, dass ich jede Vanreise als ultimativ nachhaltig verkaufe, dass man sich natürlich trotzdem immer überlegen muss, wie man das macht und wo man hinfährt. Also für 2 Wochen nach Griechenland runter zu ballern, ist natürlich auch nicht besonders nachhaltig, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele Länder in unserer Nähe, die man sich angucken kann, wenn man wirklich nur 2-3 Wochen Urlaub hat. Wie Tschechien, Slowakei, wahnsinnig schöne Länder, Österreich, Schweiz, Frankreich, Dänemark oder Südschweden. Das nur noch mal so vorweg, bevor jemand sagt, Svenja, jetzt hast du hier gesagt, Camperreise ist super nachhaltig.
Du machst das schon ein bisschen länger.
Will ich so nicht gesagt haben.
Du hast Erfahrung, du machst das schon ein bisschen länger. Ja, du hast absolut recht damit.
Also. Genau, also es ist ein großer Unterschied, wenn man sagt, hier, wir können uns das irgendwie leisten, wir haben gespart, wir fahren jetzt ein Jahr und vermieten unsere Wohnungen in der Zeit und sparen damit quasi das ganze CO2, was wir in Deutschland verbraucht hätten für man fährt mal die Eltern besuchen, man fährt zur Arbeit, man heizt natürlich wahrscheinlich mit Gas zu Hause, weil das einfach immer noch die häufigste Heizart ist. Statt man fährt nach Griechenland mit dem Camper und bleibt da halt 6 Monate. Das ist dann was anderes. als zu sagen, ich baller jetzt mit für eine Woche nach Marokko oder sowas mit dem Camper. Das ist natürlich schon ziemlich viel Sprit, was man da verfährt und auch ziemlich viel CO2. So, das gesagt. also es ist schwierig mit der Autowahl, weil es gibt halt viel zu bedenken. Ich bin immer Team Gebrauchtwagen. Klar, ein ganz, ganz neuer hat bestimmt auch seine Vorteile, aber ist natürlich auch wahnsinnig teuer. Also das wäre bei mir schon eigentlich so ein Ding, das wäre dann raus, weil wenn du ihn gekauft hast, ist er gefühlt schon nur noch die Hälfte wert, wie als er noch im Laden stand. Ich bin immer Team junger Gebrauchtwagen zum Beispiel ist ganz gut, weil dann ist er noch neu genug, dass dir noch nicht alles kaputt geht, aber es hat ihn halt schon mal jemand für irgendwas gebraucht und dann doch nicht mehr und dann ist er nicht extra für dich vom Band gelaufen, sage ich jetzt mal so. Das spart halt schon mal ein paar Ressourcen ein. Oder wenn man halt wirklich sagt, boah, Camper-Ausbau traue ich mir überhaupt nicht zu und ich habe eh nur 2 Wochen Urlaub, wo ich mal wegfahren kann, dann sieht man ja auch immer wieder diese Mikrocamper. Also dass man einfach sagt, hier, ich habe da so einen kleinen Caddy oder so ein nächstgrößeres VW T4 oder sowas in die Richtung. Und das benutze ich im Alltag und für die Arbeit. Und dann schmeiße ich mir da eine Matratze und 3 Kisten und einen Kasten Wasser und eine Trockentrenntoilette rein. Und dann geht's los. Das machen auch richtig viele. Und das ist natürlich auch super, wenn du das Auto, was du eh schon hast, einfach dann zum Campen benutzt. Aber wenn du wirklich sagst, du willst halt ein paar Monate irgendwie was machen und Stehhöhe wäre schon ganz nett, dann ist natürlich so ein größerer, sowas in Richtung Sprinter, Renault Master, Ford Transit, schon ganz gut. Oder wenn man halt wirklich irgendwie schon Kinder hat und ein bisschen mehr Platz braucht, dann einfach so ein gebrauchtes Wohnmobil. Ich glaube, während Corona haben sich wahnsinnig viele Leute Wohnmobile gekauft und viele werden jetzt dann doch wieder verkauft, weil man jetzt doch nicht mehr ganz so viel Zeit hat.
Ja.
Also wir haben ja jetzt auch ein Wohnmobil gekauft, weil wir wirklich gemerkt haben, ja, 14 Monate auf diesen 6 Quadratmetern in so einem L2, H2 Kastenwagen, das geht mal. Aber wenn du jetzt dann sagst, boah, wir wollen nochmal reisen und wir wissen nicht, bleiben es jetzt 14 Monate oder wären es vielleicht doch 2 Jahre und du brauchst ein bisschen mehr Platz, dann ist auch ein etwas größeres Wohnmobil völlig in Ordnung. Und man muss sich einfach angucken, wie der so vom Verbrauch und so weiter ist. Unserer ist jetzt ja ein bisschen älter, aber das macht tatsächlich vom Verbrauch zu den ganz neuen Wohnmobilen keinen Unterschied. Also diese ganz neuen mit dem Alkoven, die brauchen auch alle 12, 13 Liter. Wir haben keinen Alkoven und wir brauchen 11 Liter. Das macht nicht so einen Unterschied. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen rechnen, recherchieren, um sich da einen auszusuchen, der natürlich im Idealfall nicht 20 Liter oder sowas zieht. Ja, das auf jeden Fall.
Wie ist das, worauf habt ihr geachtet, als ihr euren alten ausgebaut habt? Also ich weiß ja zum Beispiel, zum Isolieren habt ihr ja viel Kork und solche Naturmaterialien genutzt, während ja viele anderen, auch wir damals, ich weiß gar nicht, wie das andere heißt, jetzt habe ich es vergessen, auf Armaflex. Jeden Fall nicht auf Armaflex genutzt haben.
Das hatten wir auch.
okay.
Ja, also als wir den ausgebaut haben, Ende 2018, gab es noch nicht so viele Langzeiterfahrungen, was wirklich Dämmung mit Naturmaterialien angeht. Ich hatte von ein paar gelesen, die es halt so mit so Handwolle oder sowas gemacht hatten. Und dann muss man da aber eine Dampfsperre dazwischen machen, also eine Plastikfolie, weil wenn die Feuchtigkeit in diese Wolle geht, dann schimmelt dir das weg. Mhm. Und wir haben uns das nicht zugetraut, dass wir das wirklich 100% abdichten können. Und deswegen haben wir gesagt, bevor uns die ganze Bude wegschimmelt, was ja auch gesundheitstechnisch eine Katastrophe ist, nehmen wir lieber etwas Bewährtes, was aber auch lange hält. Und wenn wir den Camper irgendwann verkaufen, was wir dann jetzt gemacht haben vor ein paar Monaten, dann kann man den immer noch guten Gewissens nutzen und er ist immer noch gut isoliert. Mhm. Das ist auch was Nachhaltiges. Also es ist immer ein Abwägen. Was wir dafür aber gemacht haben, ist, wir haben wahnsinnig viel von den Sachen, die wir verbaut haben, gebraucht gekauft oder vom Flohmarkt, vom Müll, Sperrmüll geschenkt bekommen. Also ich glaube fast, dass mehr in diesem Camper gebraucht war als neu. Wir haben zum Beispiel das komplette Holz, woraus die Küche gebaut war, inklusive Arbeitsplatte, teilweise aus Einwegholzpaletten rausgesägt, abgeschliffen und daraus gebaut, die ja normalerweise dann auch, es sind halt Einwegpaletten, also nicht Europaletten, sondern wirklich diese Einwegdinger, die dann einfach nicht nochmal benutzt werden, sondern zu Pressholz verarbeitet werden oder verbrannt werden oder keine Ahnung. Wir hatten Reststücke von Arbeitsplatten, die wir uns zusammengesetzt haben von Freunden, die sich eine Küche gebaut haben und dann sind sie umgezogen und dann hat das nicht mehr gepasst. Also da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten. Unser Waschbecken war von eBay Kleinanzeigen, unsere Hängematten waren von eBay Kleinanzeigen. Also alles Mögliche, was wir so gebraucht haben, da haben wir erstmal geguckt, ob wir das Secondhand finden. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, als zu sagen, ich bestelle mir das online und in 3 Tagen ist es im Karton vor meiner Tür. Aber meistens hat man bei so einem Van-Ausbau ja auch ein bisschen Zeit. Also wir haben den so nebenbei ausgebaut und da war uns das auch ganz recht, dass wir nicht alles auf einmal bestellt hatten, weil das ist ja auch erstmal eine Kostensache.
Das ist eines der größten Tipps, die ich übrigens geben kann, nicht alles auf einmal bestellen, weil man denkt, man braucht alles und dann am Ende hat man einen Haufen an Dinge, die man nicht verbaut hat, die einfach irgendwo in der Ecke liegen und dann irgendwie, weil man schnell los möchte, sagt man, ich verkaufe das einfach, wenn ich wieder zurück bin und dann spielt das Leben, wie es spielt und dann hat man andere Prioritäten und dann liegt das Zeug 2-3 Jahre immer noch in der Ecke rum. Deswegen ein guter Tipp, dieser Küchenausbau ist ja auch eines deiner beliebtesten Videos auf deinem YouTube-Kanal, habe ich gerade gesehen, mit über 60.000 Views und die sieht super aus.
Ja.
Also ich fand würde man nicht gut. meinen. Genau. und dafür ist halt eben, und ich meine, man spart sich natürlich auch extrem viel Geld, je nachdem, wann man seinen Van ausgebaut hat, also während Corona und ich meine, mittlerweile kostet es immer noch, Holz kostet einfach eine Menge Holz.
Ja, es war damals auch schon teuer, auf jeden Fall.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf wir achten können, wenn wir unterwegs sind, um nachhaltiger unterwegs zu sein?
Mir ist gerade zum Armaflex noch eine Sache eingefallen, nämlich, dass man das auch in Anführungsstrichen gebraucht kaufen kann, weil, wie du sagst, viele Leute verschätzen sich und bestellen viel zu viele Dinge. Und das betrifft auch dieses Dämmmaterial. Manche überschlagen das so grob und sagen, gut, ich bestelle jetzt mal 5 Kisten, brauchen dann aber nur 3. Dann haben sie die 2 Kisten oder manchmal noch 1 Meter gebraucht und dann eine fast volle Rolle noch zu Hause stehen. Und das habe ich tatsächlich auch alles bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe, glaube ich, nicht eine Rolle von dem Zeug neu gekauft. Ich habe das alles über eBay Kleinanzeigen gefunden. Das war dann ein Mix aus Kaiflex und Armaflex, aber das ist eh alles das Gleiche, das macht nichts. Da habe ich auch nochmal Geld gespart und die Reste von anderen einfach aufgekauft, die, wenn sie nicht losgeworden wären, vielleicht auch im Müll gelandet wären, man weiß es nicht. Also das auch als Tipp, wenn man nochmal irgendwie so eine Rolle braucht oder auch vielleicht gar keine vollständige Rolle, einfach nochmal gebraucht gucken. Das war echt auch ziemlich cool.
Ja, und vor allem einfach so ein bisschen Zeit lassen bei dem Ganzen.
Ne? Ja.
Es gibt ja, das habe ich damals gemacht, wo habe ich das denn gemacht? Ich hatte das in Mecklenburg-Vorpommern, gab es einen Ausbau-Workshop, wo mir gezeigt worden ist, wie ich so einen Ausbau eigentlich so richtig angehe. Und dann war ich ja irgendwie 5 Tage bei denen in der Werkstatt. Und das hilft halt eben auch, um halt eben diese Materialverschleiß so niedrig wie möglich zu halten, ne? Weil hätte ich das selber gemacht, hätte ich wahrscheinlich irgendwie 3 Ansätze gebraucht, um eine Küche zu bauen. So hat es sofort auf Anhieb funktioniert.
Ja.
War immer noch schräg ein bisschen, aber
ja,
das gerade modern. Als hätte ich selber Das kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen.
Ja, cool.
Sehr, sehr cool. Was steht so bei euch so als nächstes an? Ihr seid jetzt in Rumänien, also ihr seid jetzt aktuell länger unterwegs?
Genau, wir sind jetzt auch ein bisschen gemächlicher unterwegs. Die Route ist erstmal ähnlich, aber wahrscheinlich wollen wir diesmal noch in die Türkei. Das haben wir letztes Mal nicht geschafft.
Braucht ihr dafür ein Visum?
Nee, 3 Monate darf man ja so touristisch ohne alles rein. Und ich glaube, länger als 3 Monate bleiben wir auch nicht.
Okay, also geht's dann in Türkei und dann, also aber ihr seid jetzt auf einer längeren Reise aktuell.
Ja.
Sehr, sehr cool. Und geht's dann noch irgendwie, also nächstes Jahr dann wieder in den Norden oder geht's mal, wart ihr auch schon in Westeuropa, also Spanien, Portugal, Frankreich da unterwegs?
Das tatsächlich noch gar nicht. Das haben wir letztes Mal auch rausgelassen, weil wir beide, mein Mann und ich, als Kinder und Jugendliche mit unseren Familien tatsächlich öfter schon in Frankreich oder auch mal in Spanien und so waren. Also das kannten wir schon eher als Südosteuropa. Und deswegen haben wir das erstmal weggelassen. Aber ich glaube tatsächlich nächsten Winter, wenn alles gut läuft und wir dann noch unterwegs sind, dann wollen wir dann auch mal nach Spanien, Portugal und vielleicht auch nach Marokko.
Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Svenja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe übrigens, also ich habe das gestern in dem einen Podcast auch gesagt, der wie gesagt ein paar Wochen nach deinem kommt, so eine Petition mit Toilette beim TÜV. Irgendwer müsste da starten. Ich mache das nicht, aber ich teile es und ich unterstütze es. Also das ist etwas, was in Deutschland unbedingt sich ändern muss. Der TÜV muss darauf achten, dass Toiletten fest verbaut sind oder beziehungsweise irgendwie auf jeden Fall dabei sein müssen. Es muss in die Checkliste mit rein.
Das wäre gut, auf jeden Fall.
Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Alles Gute für eure Reise in Rumänien und bis
vielen
bald.
Dank. Ja, dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Es ist gerade schweinekalt und viele Leute werden krank. Und wenn du magst, hören wir uns, wie immer, im Off the Path Daily Podcast. Da hören wir uns ja jeden Tag. Oder aber nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann. Ich bin raus.